Lindner, Scholz und Habeck haben überhaupt nicht über den Haushalt zu verhandeln. Es ist das ureigenste Recht des Bundestages, diesen Haushalt aufzustellen und auch zu beschließen. Aber nein, diese drei sagen, wo es lang geht. Diese drei sagen, wo gestrichen wird, wo was dazukommt. Also wenn eine Nachtsitzung, dann wäre es mal eine Nachtsitzung des Haushaltsausschusses gewesen, wo sich alle Parteien, die im Bundestag sind, vielleicht mal zusammengesetzt hätten und zu gucken, wie wir diesen Haushalt aufstellen. Das wäre eigentlich der Vorgehensweise. Und das hinterfragt niemand. Habe ich nirgendwo in den Medien gefunden. Niemand hinterfragt das mehr. Es ist eine Auflösung der Gewaltenteilung. Versteht es doch endlich. Dann brauchen wir keinen Bundestag mehr. Wenn er nur alles abnickt, mehrheitlich, was die Regierung vorgibt, selbst den Haushalt, brauchen wir das. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Zweimal im Monat, mittwochs, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute unsere 59. Folge, die letzte vor der Sommerpause. Es geht dann im September weiter. Ja, eine Art Sommerspecial mit Lobbyhäppchen, Lobby-Sommerhäppchen, aber ich sage schon gleich, nicht so leicht verdaulich. Ein kleines Experiment auch, kürzere Themen, die heute drankommen, nicht sehr groß vorbereitet, sondern direkt auf den Punkt, aber natürlich habe ich mir ein paar wichtige Dinge auch notiert. Man könnte es auch anders sagen, ihr kennt vielleicht die Schelle, die wir verteilen, die schallende Schelle. Im Prinzip hat die hier heute jeder verdient bei den Themen, die ich ansprechen werde. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen natürlich an mit der Wahl, und zwar nicht der EU-Wahl, sondern eher den Folgen der Wahl von Ursula von der Leyen. Ja, lieber Martin Sonneborn, die EU wird doch wieder den Leyen überlassen. Aber nochmal kurz vorweg, bevor sie gewählt wurde, und zwar wirklich ein paar Tage vorher, hat das EU-Gericht endlich auf die Klage reagiert oder auch ein Urteil gefällt. Die Klage, die gegen von der Leyen und die EU-Kommission gestellt wurde. Wer sich da nicht mehr so dran erinnert, was das war, ich komme da zwar gleich auch nochmal ganz kurz drauf, der kann sich auf jeden Fall gerne nochmal die Folge 51 Täuschung und Transparenz angucken. Die Klage, worum ging es da eigentlich? Ging es um einen Deal von der Leyen mit dem Hersteller von Impfdosen, also dem Pharmaunternehmen Pfizer. Und zwar wird spekuliert, genau weiß man es ja eben nicht, weil sie es nicht veröffentlicht hat und das ist dann auch die Klage, aber man geht ungefähr davon aus, dass sie 36 Milliarden für diese Impfdosen ausgegeben hat, dass sie viel zu viele gekauft hat und auch einen sehr hohen Preis gezahlt hat, trotz dieser Riesenmarge, wo man ja normalerweise Rabatt kriegen würde. So, also da gibt es ganz, ganz viel, was da eine Rolle spielt an Themen. Wie gesagt, hört euch das gerne nochmal an oder guckt so nach. Letztendlich wurde sie aber verklagt, weil sie eben nicht angegeben hat, auch nicht dem EU-Parlament, wie viel Geld dafür ausgegeben worden ist. Also das muss man sich mal überlegen, das ist ja Steuergeld, ist ja nicht ihr Privat, also sie hat so getan, als wenn sie einen privaten Deal macht und der ist wohl auch, das zumindest hat sie irgendwann mal so preisgegeben, also der Deal ist letztendlich vonstatten gegangen per SMS und Kontakt mit dem Chef von Pfizer und nur die beiden haben das ausgedealt. Schon alleine das finde ich einen Riesenskandal. Wofür gibt es eine Kommission, wofür gibt es ein EU-Parlament, wenn eine Person, auch wenn sie an der Spitze steht, das am Ende ausdealen kann? Und da ging es ja nicht um 3,60 Euro, sondern es ging um, ja, wahrscheinlich ungefähr 36 Milliarden Euro. Das muss man sich mal überlegen. Ja, und dann gibt es natürlich dann logischerweise viel Spekulationen, wie viel Geld da im Spiel war zusätzlich, wie viel die Impfdosen denn wirklich gekostet haben, warum Pfizer den Zuschlag bekommen hat und. Auf jeden Fall wieder eine sehr unrühmliche Rolle, die von der Leyen gespielt hat. Das war ja schon mal so, als sie noch Verteidigungsministerin war und am Ende auch nichts preisgegeben hatte und ein Untersuchungsausschuss dann da war, um untersucht hat, ihr, ja, sozusagen ihr Vorgehen und dann ihr Handy untersuchen wollte. Und das wurde aber dann zwangsgelöscht. Ja, und hier in der EU gibt es dann noch nicht mal einen Untersuchungsausschuss oder sonst was, sondern dann muss es eine private Klage geben, damit es überhaupt mal untersucht wird, warum sie das nicht preisgibt. Also das ist nur so Sachen, die man so aus Bananenrepubliken kennt. Aber das ist ein ganz klarer Vorgang der EU. Und besonders spannend halt daran, dass das hier in Deutschland überhaupt keine Rolle gespielt hat. Auch im Wahlkampf nicht, null. In anderen Ländern durchaus, in Europa, aber hier von der Leyen wie die strahlende Retterin der Demokratie, die überall sich stets bemüht, präsentiert wird, auch meistens hier in den Medien so dargestellt wird. Ja, und dann nochmal der Höhepunkt, sie tritt nochmal an und ja, vor dem die Wahl stattgefunden hat, hat auch kein Gericht sich geäußert. Erst danach und hat dann aber klar gesagt, sie verstößt gegen EU-Recht. So, das heißt, ja, im Umkehrschluss, sie muss jetzt die Daten mal rausgeben, weil was schön, dass es keine Konsequenz hat, wenn die oberste Europäerin, wenn man so will, gegen EU-Recht verstößt. Also jemand ist, der das Gesetz mit Füßen tritt. Was hat das also für Konsequenzen? Ja, in Europa hat es auf jeden Fall erstmal keine Konsequenzen gehabt, denn sie hat sich wieder aufstellen lassen und sie wurde auch gewählt. Und zwar mit 401 Stimme, geheim. Lustigerweise, sonst ist es ja alles immer nicht geheim. Das ist dann mal geheim. 284 Gegenstimmen. Und auch das ist ein Kasper-Theater. Klar ist, dass sie am Ende auch mit grünen Stimmen gewählt worden ist. Es ist wohl nicht mit den FDP-Stimmen, aber mit grünen Stimmen und auch mit rechten Stimmen. Das heißt, sie hat ein großes, buntes Potpourri von Leuten, die sie da unterstützen. Warum die Grünen das tun, erst recht, wenn da auch Rechte mit im Boot sind, wo sie sonst ja mal vehement auf diese Brandmauer verharren, kann ich nicht erklären. Also genannt wird dann immer der Green New Deal, als wenn von der Leyen den retten würde. Also die macht eher einen Brown New Deal. Also das muss ja wohl jeder wissen. Also wie man mit so einer Gesetzesbrecherin auch noch Politik machen kann und die auch noch wählen kann, ist für mich unbegreiflich und gegen jede Realität. Was haben sie nicht alle gewettert? Kann ich mich daran erinnern, die ja alle eine seriöse Politik machen wollten gegenüber Martin Sonneborn, der ganz am Anfang mal sehr unterschiedlich abgestimmt hat im EU-Parlament. Und im Augenblick habe ich das Gefühl, da gibt es noch ein paar andere, Gott sei Dank, aber einer der seriösesten Stimmen ist. Das will er gar nicht gerne hören, glaube ich. Aber gerade, was er zu von der Leyen zu sagen hat, ist eben nicht nur lustig, sondern leider auch sehr ernst. Ja, und ihm verdanke ich jetzt auch das erste Zitat, was ich jetzt bringen will, was aber nicht von ihm ist. Und das zeigt ja schon einiges, wie weit es gekommen ist. Er zitiert nämlich Ralf Dahrendorf, einer der liberalen Vordenker. Und aber man muss sagen, der hat das alles schon vor vielen Jahren auf den Kopf getroffen. Und zwar zitiert Martin Sonneborn ihn und das Zitat geht so. Also die gegenwärtige Krise der Demokratie ist eine Krise der Kontrolle und der Legitimität, heißt es bei Dahrendorf. Das postdemokratische Zeitalter habe begonnen, kennzeichnend durch die Krise der Nationalstaaten als existenziellen Bedingungsraum in der Demokratie, eine grundsätzlich desinteressierte und apathische Bevölkerung, Klammer auf, da würde ich Einschränkung machen, Klammer zu, einen Bedeutungs- und Kontrollverlust der Parlamente, volle Zustimmung, hervorgerufen durch die aufkommende Konkurrenz von Nichtregierungsorganisationen und Denkfabriken, multinationalen Unternehmen und Einzelpersonen, kurz einer sich bildenden globalen Klasse. Damit sei ein Verlust von Transparenz und Entstehungsprozess politischer Entscheidungen verbunden, der notwendig zu einem schleichenden Autoritarismus führe. Ja, also natürlich schon ein bisschen verwissenschaftlicht formuliert, aber er trifft es da auf den Punkt. Und die Spitze dieser Entwicklung ist dann, denke ich, von der Leyen und ihre Wahl. Ja, ich wollte es ja eigentlich nur kurz machen, jetzt ist das schon länger geworden. Das kommt, wenn man das dann alles, nicht so viel aufschreibt. Aber das Zitat habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Wie haben sich, das ist mein nächstes Thema, wie haben sich unsere Spitzenpolitiker in die Sommerpause verabschiedet? Fangen wir mal mit dem Oppositionsführer Merz an. Der hat nochmal ein schönes Sommerinterview gegeben und ein Punkt daraus, ja, der sagt also, die Privatisierung der Bahn muss kommen. Er nimmt dann zwar die Netze aus, aber er will jetzt die Bahn richtig privatisieren. Und gleichzeitig sagt er, und sie muss das Angebot reduzieren. Ja, das ist ja mal ein Schlag. Wahnsinn. Also unglaublich, das wird bestimmt alle Probleme lösen, die bei der Bahn vor allen Dingen aufgekommen ist, als sie teilprivatisiert wurde schon. Seitdem ist die Misere doch im Gange. Und jetzt zu sagen, es soll eine Vollprivatisierung geben. Ja, lieber Friedrich Merz, dann guck doch bitte mal in die anderen Länder. Guck mal, wo es keine Teilprivatisierung gegeben hat, wie das funktioniert mit der Bahn in unseren Nachbarländern. Und da, wo es eine Vollprivatisierung gegeben hat in Großbritannien, wie es überhaupt nicht funktioniert und dann teuer irgendwann die Bahn zurückgekauft werden muss. Ja, dieser Mensch will dann Kanzler werden. Ja, und das Angebot reduzieren ist natürlich klasse, wo die Bahn eh schon aus allen Nähten platzt und man eigentlich da viel mehr investieren müsste. Aber das brauchen wir ja für andere Dinge. Zum Beispiel dafür, dass Abgeordnete jetzt ab und zu auch mal mit einem militärischen Kampfjet fliegen. Ne? Friedrich Merz, also sein eigentlicher Abschied war ja dann sein Flug mit dem militärischen Kampfjet und einer Pose wie bei Top Gun. Manche Ältere mögen den Film kennen. Also Tom Cruise, Hauptdarsteller, und Friedrich Merz liebt ja solche Posen, obwohl das gibt ja jetzt einige, gab ja auch Lindner mit einer Maschinengewehr, aber auch Baerbock und Habeck haben das ja schon alles praktiziert. Das ist ja gerade sehr in. Nicht so in ist, dass so ein Flug, weil er ist ja, saß nicht nur im Cockpit und hat Fotos gemacht, sondern er hat auch einen Rundflug mitgemacht und Kostenpunkt über 100.000 Euro. Ja, und wenn das mal angemerkt wird, kommen die ganzen Militär- und Merz-Fans und sagen, ja, aber die Maschine wäre doch sowieso geflogen. Und überhaupt, die Friseurkosten von Baerbock sind doch auch so hoch. Ja, die kritisiere ich auch. Und trotzdem ist das nochmal ein Unterschied. Und nein, diese Maschine, was immer wieder gesagt wird, wäre sowieso geflogen. Das ist einfach nicht wahr. Das wird zwar jetzt auch, glaube ich, sogar vom Verteidigungsministerium so kolportiert. Das kann aber nicht wahr sein. Erstens gibt es keinen Grund und eigentlich auch keine Erlaubnis, und das ist auch gut so, warum irgendjemand und auch kein Abgeordneter mit so einer Maschine mitfliegen muss. Er ist weder Verteidigungsminister, er ist noch nicht mal im Verteidigungsausschuss. Warum muss er da mitfliegen? Und zweitens, diese Maschinen fliegen sicher nicht ohne Co-Pilot, ohne jemanden dabei. Das heißt, ganz sicher wäre die Maschine so nicht geflogen. Und schon deshalb kann man das eben auch sagen, dass das eine absolute Verschwendung ist und dass es eben von Steuergeldern ist und dass das einfach nicht geht. Ja, aber kommen wir zu den Hauptkonkurrenten. Könnt jetzt da auch über Fotos von denen sprechen, das lasse ich jetzt mal, sondern sie sollen ja eigentlich regieren. Also diese Pressekonferenz, die letzte große von allen dreien zusammen, das war eher so die Männer in Grau mit grauen Gesichtern und einer sehr dunkelgrauen Geschichte. Worum ging's da? Die drei haben sich ja dann nochmal eingeschlossen, um über den Haushalt zu sprechen und wie bestimmte Dinge gerettet werden können, wo was ausgegeben wird und so weiter. Es fängt damit an, dass es natürlich eine Nachtsitzung gab. Ich kann es echt nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Klimakonferenzen, sonstige Konferenzen, wichtige Sitzungen in einer Koalition, Koalitionsverträge, sie werden in Nachtsitzungen verhandelt und am Ende besprochen. Hört damit auf. Was für eine Show. Es ist ja nun seit langem bekannt, wie der Stand der Lage ist. Dann setzt euch tags hin und verhandelt, wenn ihr wach seid. Es ist ja schon schlimm genug, was ihr verhackstückt, wenn ihr wach seid. Jetzt aber auch noch wieder diesen Show-Effekt zu nutzen. Und das Schlimme ist, die Medien fallen immer wieder drauf rein. Ich höre Deutschlandfunk, ich lese online, was die Tagesschau darüber berichtet und so weiter. Und überall steht in einer Nachtsitzung, völlig übernächtigte, also fast noch irgendwie so, ja, Mitleid mit diesen armen drei Männern, die in der Nachtsitzung das jetzt verhandeln mussten. Und es ist ihnen allen nicht leicht gefallen, aber jetzt ist es raus. Sie haben die Schuldenbremse gerettet. Juhe! Ja, ist das nicht toll? Ja, das ist die Hauptbotschaft, die sie dann vermittelt haben in dieser Nachtsitzung. Eine Schuldenbremse gerettet. Toll, freue ich mich. Ja, und dann guckt man nochmal hin, wie sie die gerettet haben, indem sie viele Kürzungen vollzogen haben oder vollziehen wollen. Dazu kommen wir gleich noch. Nur das Militär, das kriegt nochmal über 1 Milliarde drauf. Und wir wollen was für die Kinder tun. Ups, da musste ich dann kurz nochmal hinhören und dachte, doch einmal eine Gruppe, die profitiert, die keine starke Lobby hat. Ja, und dann guckt man genauer hin. Es ist 1,2 Milliarden mehr fürs Militär und das wird sicherlich noch mehr. Und natürlich gab es ja in den letzten Jahren ständig mehrere Milliarden mehr, plus diese 100 Milliarden auch Sondervermögen. Und beim Kindergeld sind es 5 Euro. Also ehrlich, auch dazu hätte ich keine Nachtsitzung gebraucht, um 5 Euro mehr Kindergeld zu geben. Aber versuchen wir das jetzt nochmal ernsthaft ein bisschen abzuwägen. Dazu habe ich zwei. Also gibt es natürlich mehr, aber ich hätte jetzt zwei Punkte, die ich wichtig finde. Und zwar einmal das, worauf ich ja immer wieder aufmerksam mache. Lindner, Scholz und Habeck haben überhaupt nicht über den Haushalt zu verhandeln. Das können sie vielleicht irgendwann nochmal machen. Es ist das ureigenste Recht des Bundestages, diesen Haushalt aufzustellen und auch zu beschließen. Die Bundesregierung muss ausführen. Ich weiß ja und berichte darüber ja auch, dass das ja schon immer mehr, diese Gewaltenteilung immer mehr aufgelöst ist, indem der Bundestag das, was der, indem die Bundesregierung das, was der Bundestag eigentlich machen sollte, Entscheidungen treffen und diese Entscheidung auch vorbereiten, dass die Regierung das übernimmt, weil sie ja ihre Mehrheit im Bundestag hat, wird es dann da abgenickt. Das kritisiere ich ja eh schon. Aber zumindest der Haushalt, das ist wie gesagt die Kernkompetenz, wenn man so will, des Bundestages, muss auch dort aufgestellt werden. Aber nein, diese drei sagen, wo es lang geht. Diese drei sagen, wo gestrichen wird, wo was dazukommt. Also wenn eine Nachtsitzung, dann wäre es mal eine Nachtsitzung des Haushaltsausschusses gewesen, wo sich alle Parteien, die im Bundestag sind, vielleicht mal zusammengesetzt hätten und zu gucken, wie wir diesen Haushalt aufstellen. Wenn das alles nicht funktioniert, kann man ja immer noch gucken, was die Regierung beisteuert. Aber das wäre eigentlich der Vorgehensweise. Und das hinterfragt niemand. Habe ich nirgendwo in den Medien gefunden. Niemand hinterfragt das mehr. Es ist eine Auflösung der Gewaltenteilung. Versteht es doch endlich. Dann brauchen wir keinen Bundestag mehr. Wenn er nur alles abnickt, mehrheitlich, was die Regierung vorgibt, selbst den Haushalt, brauchen wir das nicht. Thema 1. Thema 2. Interessant auch dann die Berichterstattung. Also nicht, Kindergeld ist lächerlich, was soll das? Oder, oh, ihr streicht bei Entwicklungshilfe, und zwar massiv, soll da gestrichen werden, ohne dass eine Zahl genannt wurde. Ihr streicht bei Außen- und Sicherheitspolitik, Moment mal, haben wir nicht eine schwierige Sicherheitslage weltweit und ist Außen- und Sicherheitspolitik und Entwicklungspolitik nicht unglaublich wichtig, damit nicht noch mehr Konflikte und Kriege auftauchen, wo wir da am Ende wieder nur Waffen liefern können und ins Militär packen können? Ist es nicht wichtig, auch präventiv vorzugehen? Nee, da wird massiv gestrichen und zwar schon seit Jahren. Ich habe das ja schon mal erwähnt, auch beim Katastrophenschutz wird gestrichen. Darüber wird nicht geredet. Auch die zuständigen Minister, das sind eigentlich Hampelmänner, sorry, Frauen, warum regt ihr euch nicht auf, dass bei euch gestrichen wird, dass eure Haushalte zusammengekürzt werden? Baerbock, warum regst du dich da nicht mal auf? Nee, das wird alles hingenommen. Aber dass beim Militär nur 1,2 Milliarden dazukommen sollen, das wird diskutiert. Und natürlich, da ist der Minister pisst und darüber berichten die Medien. Was für eine komplette Verschiebung von Wahrnehmung und Diskussionen. Man kann ja hinterher sogar, also ich würde es nicht tun, aber man kann ja hinterher dann zu der Aussage kommen, dass es für uns wichtiger ist, Waffen zu produzieren, als irgendwie präventiv Maßnahmen zu ergreifen und vor allen Dingen auch Verhandlungen zu führen, Entwicklungshilfe zu leisten, Katastrophenschutz einsatzfähig zu sein und nicht da abzubauen. Aber man muss es doch wenigstens abwägen und diskutieren. Das wird hier überhaupt nicht getan und übrigens eben nicht nur in der Politik nicht, auch nicht mehr in unserer angeblichen nächsten Gewalt, den Medien. Ich finde, was ich da gelesen habe, boah, da ist mir richtig schlecht geworden. Es tut mir leid. Und ich weiß auch nicht, was das, da sind wir dann vielleicht wieder bei dem Thema der letzten Sendung, mit Maß und Mitte zu tun hat. Gar nichts mehr. Also ich finde, das ist so weit weg von einer demokratischen Auseinandersetzung, von Maß und Mitte und dem, was wir brauchen, dass eigentlich schon wirklich egal ist, wer irgendwie an so einer Regierung noch sitzen mag. Ja, nach diesem Aufregerthema ein ganz anderes, passt aber auch ein bisschen zu Maß und Mitte. Eine Zahl, die ich gerne bringen wollte, sag gleich vorweg, die sind zwar sehr aktuell, die Zahlen fußen aber auf Untersuchungen von 2022. Ich finde, da müsste man ein bisschen schneller aktuellere Zahlen kriegen. Aber wir haben eine Zahl zu Care-Arbeit. Und ich finde, das zieht einem ziemlich die Schuhe aus. 117 Milliarden Stunden Care-Arbeit werden jährlich in Deutschland geleistet. 72 Milliarden davon entfallen alleine auf Frauen. Das heißt, also ein absolutes Übergewicht von Care-Arbeit, die von Frauen geleistet wird. Vielleicht Care-Arbeit, das ist so eine Art Sorge- oder Fürsorgearbeit, Pflege, Kinderbetreuung, fällt da drunter. Und dazu muss man ja wissen, dass diese 117 Milliarden ja umsonst, also dafür kriegen sie gar nichts, geleistet werden. Und wenn man das jetzt zum Beispiel nicht kann und wenn das nicht geleistet würde, wenn vor allen Dingen Frauen das nicht tun würden, dann müsste ja Leute dafür eingestellt werden, dann müsste das andere machen. Also da wird unser Staat sofort zusammenbrechen, das kann man ziemlich klar sagen. Und dann müssten 1,2 Billionen Euro investiert werden, um Leute dafür zu bezahlen, selbst wenn sie dann nicht richtig gut für bezahlt werden. Das ist schon Wahnsinn. Also daran kann man überlegen, was das für ein Faktor ist. Es ist ein sozialer Faktor, es ist aber auch ein Wirtschaftsfaktor, der immer völlig neben der Spur läuft und wo sich keiner groß Gedanken drum macht. Das wird einfach so erwartet. Und wenn jetzt aber die Frauen mal genauso sagen würden wie die Männer, nö, machen wir nicht. Also selbst sozusagen um die Hälfte vielleicht das reduzieren. Schon das würde ja immense Kosten und immense Krisen auslösen, Das müssen wir uns mal bewusst sein. Das müssen wir vielleicht dann mal in Beziehung setzen, wenn wir über andere Themen sprechen, wie zum Beispiel Bürgergeld. Es gibt viele, die beziehen Bürgergeld. Die sind ja laut Merz, Lindner und Co. alle faul und liegen dem Staat nur auf der Tasche. Dass es da auch welche gibt, die nebenbei Kinder erziehen, ihre kranke Mutter pflegen und so weiter. Das wird gerne unterschlagen. Dann Zuspitzung bei den Alleinerziehenden oder auch das Thema Grundeinkommen, wo ja es zwar eine Bewegung gibt, die das immer wieder nach vorne bringt, aber es wird ja von allen Seiten ansonsten auch kritisiert und es gibt ja eigentlich gar keine Partei, ich glaube, die Linke hat das jetzt irgendwie aufgenommen, die das unterstützt, aber mir soll man doch, also mir leuchten auch Sachen ein, also auch Argumente gegen das Grundeinkommen, aber ich würde gerne von den Gegnern eines Grundeinkommens vor allen Dingen mal wissen, ob sie das in Ordnung finden mit der Care-Arbeit und da nicht mal einen gerechten Ausgleich haben wollen, den es ja nur bei einer Art Grundeinkommen geben würde. Und ich finde, dieses Thema ist völlig, läuft völlig unter dem Radar. Und auch da wieder, warum läuft es unter dem Radar? Weil diese Menschen mit der Care-Arbeit keine Lobby haben. Wenn das Leute wären, die zu den obersten 10% gehören würden, hauptsächlich zu den obersten 10% gehören würden, was das für ein Riesenthema wäre. Ist aber keins. Ja, die Zeit rast. Ich wollte eigentlich noch zwei Themen machen, aber ich denke, wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit einem weiteren, was mir sehr am Herzen liegt oder was nochmal wichtig ist, vor allen Dingen dann auch für nach der Sommerpause. Ich möchte nämlich das Projekt Good Cop vorstellen. Wir haben ja hier schon auf dem Kanal und bei Lobbyland häufiger oder einige Male über die Initiative Überleben gesprochen und das auch als eine Art Kategorie immer wieder eingeführt. Jetzt geht es aber um ein Projekt, weil die Initiative Überleben gestaltet ein Projekt oder plant ein Projekt mit dem Namen Good Cop. Und die Plattform Pro, also ein Verein und auch Lobbyland als Initiative unterstützen genau dieses Projekt. Ja, worum geht's da? Ich fange mal davor an, bevor ich konkret werde. Es gibt ja immer wieder diese Frage, warum wird das, was wir wissen, die Fakten, warum wird am Ende, obwohl wir wissen, dass es den Klimawandel gibt, beispielsweise eben am Ende nicht gehandelt. So, auch darüber haben wir ja schon häufiger berichtet. Natürlich hat das eine Menge mit Lobbyismus zu tun. Es hat aber auch mit anderen Dingen zu tun. Und da ist eine Menge Psychologie auch im Spiel, warum am Ende nicht gehandelt wird. Man nennt das gerne, ich mag ja solche Wörter nicht so, aber man nennt das meistens kognitive Dissonanz. Also, dass man eigentlich Dinge weiß und das kennt man ja auch bei sich selbst, aber man handelt nicht danach. Ja, also man lässt sich dann doch von anderen Dingen verführen oder es gibt immer irgendwelche Hindernisse. Man ignoriert dann auch Dinge gerne selbst, um nicht zu handeln, obwohl man wüsste, man müsste das eigentlich. Man müsste was verändern in seinem Leben. Man müsste damit aufhören, man müsste mehr Sport machen, man müsste mehr jenes, man müsste sich gesünder ernähren, sonst was und tut es aber nicht. So, und das ist ja eine spannende Frage, weil in der Politik, privat ist das noch so eine, kann man das, denke ich, irgendwie dann vertreten und das ist dann auch die freie Entscheidung. Aber in der Politik müsste das ja unbedingt anders laufen. Und wenn man sich jetzt mal den Klimaschutz rausnimmt, aber schon da ist der Fehler und deswegen ist, glaube ich, ein Grund, warum es einfach nicht funktioniert. Wir reden, wenn, dann meistens über Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Plastikvermüllung, und so weiter, das interessiert uns meistens gar nicht mehr, das ignorieren wir komplett. Wenn, dann geht es nur ums Klima und das ist halt Quatsch. Und auch die Namensbenennung halte ich für ziemlichen Quatsch, vor allen Dingen, wenn wir über Umwelt- oder Naturschutz reden. Das ist Menschenschutz. Wir müssen über Menschenschutz reden. Natürlich gehören dann nicht nur Verseuchung, Vermüllung, Erwärmung, Artensterben, Verlust der Vielfalt dazu, sondern da gehören dann alle Themen dazu und dann auch soziale Themen dazu, wenn man über Menschenschutz redet. Aber es geht um unsere Lebensgrundlagen. Und das ist schon der erste Punkt, warum am Ende da nicht gehandelt wird, weil das irgendwas ist, das hat mit uns Menschen nur entfernt vielleicht was zu tun. Und das lässt sich auch verschieben, dass, also sowas wie, das machen wir dann, wenn wir genug Geld haben und wenn wir bereit sind und wenn der Krieg auch noch geführt worden ist und wenn wir die Inflationskrise überwunden haben und das gemacht haben, dann können wir das vielleicht machen. Und das ist total fatal, weil alles, was wir jetzt nicht investieren, was wir jetzt nicht verändern, das kostet uns. Und zwar ganz konkret kostet uns das unsere Lebensgrundlagen, aber es kostet auch sehr viel Geld und das wird meistens eben genau andersrum verkauft und das ist ein genialer Lobbytrick, dass Umwelt, Klima, das kostet uns alles nur Geld, was wir an anderen Stellen dringender brauchen. Und das ist halt totaler Quatsch. Und damit fängt es an, problematisch zu werden. Und da vermischt sich dann eben, dass Lobbyinteressen eine riesige Rolle spielen. Deswegen sage ich immer, follow the money, schau, wo das Geld herkommt. Daran kann man immer erkennen, und wer wem was nutzt, daran kann man auch immer erkennen, ob die Argumente aus ja sozusagen Luftnummern, Buchungen sind oder ob da wirklich was hintersteckt. Und da müssten wir sozusagen ansetzen. Es gibt da ein schönes Zitat von Albert Einstein und der umschreibt das eigentlich. Er sagte, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und das ist unser Punkt und das ist der Punkt, worauf sich Good Cop und Überleben eben konzentriert, dass wir sagen, okay, wir haben eine Denkweise, wir haben Spielregeln aufgestellt und zwar es wurden Spielregeln aufgestellt, die vor allen Dingen den reichen 10%, mittlerweile muss man ja fast sagen, nur noch den reichen 1% in die Hände spielt, wo klare Lobbyinteressen im Spiel sind, wo die Politik mitgespielt hat. Und das beherrscht aber unsere Denkweise. Das heißt, selbst die sich dagegen wehren, die sich engagieren, die irgendwo Missstände sehen, diese Missstände auch bekämpfen wollen, versuchen das in der Denkschablone mit den Denkweisen, die aufgestellt worden sind, genau dieses System, so wie es jetzt ist, zu erhalten. Und das muss man durchbrechen. Und eines von diesen Denkschablonen, Denksystemen ist die Klimakonferenz. Zu dieser Klimakonferenz fahren jedes Jahr auch immer wieder die NGOs und irgendwelche Klimaengagierten, die manchmal natürlich auch aus Eigennutz da ihr Gesicht in die Kamera halten wollen, um deutlich zu machen, wie engagiert sie doch sind. Aber eben auch die ganzen NGOs, die viel Geld da reinstecken, viele Ressourcen, übrigens wird auch viel CO2 da verbrannt, um immer wieder dabei zu sein und immer wieder zu erleben, wie so eine Konferenz scheitert. Und sie muss scheitern. Diese Klimakonferenzen sind mittlerweile Teil des Problems. Sie sind keine Möglichkeit zur Lösung, sie sind Teil des Problems. Nur ein Beispiel, warum? Weil man dort auf den letzten Blockierer wartet, weil das im Konsens beschlossen werden muss. Einen Blockierer gibt es immer. Und alle anderen können sich dann verstecken, das ist so ein bisschen wie das Spiel in der Koalition, und sagen, ja, wir wollten ja, aber unser Koalitionspartner wollte nicht. Wir wollten ja, aber das und das Land hat es blockiert. Wir haben alles getan, nächstes Jahr wieder. Und so wird die konkrete Handlung immer wieder verschoben, immer wieder Hoffnung geschürt und wieder verschoben. Und dieses Jahr findet diese Konferenz auch noch in Aserbaidschan statt. Und schon die letzte und die letzten gab es mehr Lobbyisten als Verhandlungsteilnehmer. Das ist ja das Nächste. Da kommen ganz viele Lobbyisten hin und das ist eine Art Marktbazar, wo sie ihre auch fossilen Geschäfte tätigen können. Für die ist das wunderbar, so eine Konferenz. Am Ende kommt nichts wirklich bei raus und man kann seine Geschäfte tätigen. Und selbst wenn mal irgendwelche Zahlen verabredet worden sind, ja, müssen sie nicht eingehalten werden. Es ist auch wieder nur eine Hoffnungsindustrie. Und das heißt, genau diese Denkweise bringt uns nicht weiter. Wir müssen mit denen vorangehen, die wollen, die was können, um Vorbildfunktion zu sein, um den anderen zu zeigen, dass es geht, dass es sogar Vorteile hat, dass man am Ende sozusagen viel besser dasteht. Und dass man aber auch Themen zusammen behandeln muss. Ich will da auch da nur einen Bereich nennen, weil ja immer wieder von diesem Geld geredet wird. Wir haben das Geld. Jetzt nehmen wir nochmal die Verteidigungsausgaben. Die sind im letzten Jahr von 2 auf 2,5 Billionen Dollar gestiegen. Das muss man sich mal überlegen. 2,5 Billionen Dollar. Das ist eine so immense, riesige Zahl. Alleine als die 500 Milliarden mehr, also nur als draufgekommen sind. 500 Milliarden. Damit könnte man, wenn man wollte, alleine mit der Erhöhung, da müssen wir überhaupt nicht mehr über Klimaschutz diskutieren. Damit könnten wir die ganze Welt locker retten. So, und ganz viele Initiativen, Sachen, die gibt es ja alles. Es gibt ja auch ganz viele Vorschläge, was gemacht werden muss. Und wir brauchen auch nicht noch eine 17.000ste Studie, wie schlimm es denn wirklich wird und dass das auch jetzt noch ist und dass das schneller geht als gedacht. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Die Erkenntnisse gibt es ja schon sehr lange und eben nicht wie bei Corona ganz frisch und neu und eine Studie, die überhaupt noch nichts aussagt, sondern es gibt halt Tausende, die alle aufeinander aufbauen, die sich alle bestätigen. Und wir haben auch genug Handlungspläne, aber sie werden halt nicht umgesetzt. Und alleine, auch das nochmal als Beispiel, alleine, wenn wir aufhören würden, Subventionen in fossile Kraftstoffe, in fossile Vorgehensweisen zu investieren, alleine das würde so viel Geld freisetzen, dass wir nicht nur ja, sozusagen unsere Lebensgrundlagen retten würden, sondern gleichzeitig auch den Hunger bekämpfen könnten. Das würde einfach locker ausreichen. Aber nicht mal das machen wir. Das heißt, wir geben sogar viel Geld für die Zerstörung aus. Auch Deutschland tut das, 40 bis 60 Milliarden, eigentlich sagt man sogar mittlerweile 60, 65 Milliarden jährlich für Subventionen, die am Ende gesundheits- und klimaschädlich sind. Ja, also das heißt, am Geld liegt es nicht, das gibt es, aber es wird sozusagen eher für die Zerstörung eingesetzt. Und das müssten wir eigentlich nur in den Griff kriegen. Und dazu braucht es aber, um das nochmal zu sagen, um diese Erhöhung der 500 Milliarden der Rüstungsausgaben, da gab es keine einzige Konferenz. Dazu mussten sich keine Staaten treffen. Das wurde einfach entschieden und gemacht. Und warum macht man es dann nicht beim Klimaschutz? Genau diese Frage stellen wir und wir wollen auch Antworten geben. Deswegen gibt es die Initiative Good Cop. Und damit gehen wir an den Start, damit fangen wir an. Und die Veranstaltung dazu wird am 10. November sein, und zwar ein Tag bevor die eigentliche Klimakonferenz dann in Aserbaidschan beginnt. Wir machen das in Berlin und nicht bei einer Autokratie, die Menschenrechte mit Füßen tritt und die damit auch noch reingewaschen wird, sondern wir machen das in Berlin und laden jetzt schon mal herzlich dazu ein, auch diese Initiative vor allen Dingen zu unterstützen. Wir brauchen aber noch nicht nur Unterstützung, was das Verbreiten angeht und die Teilnahme, sondern auch insgesamt noch. Wir sind ein kleines Team, was da dran sitzt und das vorbereitet. Treffen uns regelmäßig und würden uns über jeden freuen, der eine Idee hat, was man noch machen kann, wie man das unterstützen kann. Wir brauchen bei der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch bei der Organisation und einfach noch Leute, die sagen, ich bin dabei, oder sei es dann auch nur beim Aufbau in Berlin. Meldet euch doch bitte, könnt auch über die Lobbyland E-Mail schreiben oder ansonsten überleben mit UE vorne, überleben@plattformpro.de. Also überleben@plattformpro.de und schreibt uns doch an und seid vielleicht dabei. Ja, mehr wird es dann auch in der nächsten Sendung dazu geben, die werden wir teilweise dazu nutzen, das nochmal zu besprechen. Auch, was sind die Lobbygeschichten dahinter natürlich? Warum sind diese Konferenzen eher kontraproduktiv? Und was müsste man eigentlich tun und wo muss man eigentlich ansetzen? Darüber werden wir dann noch intensiver sprechen. So, ja, so kurz sind die Themen nicht geworden, wie geplant. Und ja, wenn ihr nicht schon weg wart oder Zeit zumindest hattet, eine Sommerpause einzulegen, vielleicht habt ihr es noch vor euch. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Immer wieder wichtig, die Kräfte auch aufzutanken. Ich werde das jetzt auch bald machen und wir hören uns dann im September wieder. Vielen Dank. Ja.